Wir konnten bei der Geschichte des Wüstenzuges der Israeliten immer nur einige ganz wenige Blicke tun. Ich hoffe aber, dass es Sie angeregt hat, wieder die ganze Geschichte für sich zu lesen. Wir wollen heute einen Abschnitt lesen aus 5. Mose 30, von Vers 11 ab. Das ist der Abschied Moses, wo wir dann am Ewigkeitssonntag auch noch vom Sterben Moses reden. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Paulus zitiert das ja in Römer 10 ausdrücklich so, dass die Gerechtigkeit aus dem Glauben so spricht. Menschen, die Jesus kennen, gebrauchen so das Gotteswort. Es ist ihnen ein Licht auf dem Wege, die Hilfe zur Gestaltung ihres Lebens. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Das ist in unserer Bibel von Kapitel 28 ab ausführlich die ganze lange Rede Moses aufgezeichnet. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr dein Gott wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt, denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Vor über 50 Jahren verstarb drüben in der Sonnenbergstraße ein bekannter Maler. Es war der Künstler Jelin, der viel biblische Bilder gemalt hat. Und jetzt noch drüben hängt ein Bild, ein sehr großes Bild, leider zerstört etwas von den Kriegseinwirkungen. Aber das geht mir immer durch den Kopf. Dort wird gezeigt, wie Mose auf dem Berg Nebo steht. Das ist jener Berg, wo Mose noch einen Blick tun durfte in das verheißene Land. Das mag in diesem Augenblick ein Gedanken durch den Kopf Moses gegangen sein. Endlich das Land. 42 Jahre haben sie sich gesehnt nach dem Augenblick in der Wüste. In den Anfechtungen hat er immer gedacht, dann, wenn ich einmal das Land schauen werde, wenn das wirklich kommt, was Gott versprochen hat, jetzt sieht er es endlich. Das war in schweren Stunden auch immer wieder Ermutigung. Wir werden in das Land kommen, das Gott uns verheißen hat. Sie haben sich ausgemalt, wie das sein wird. Und jetzt endlich kann es Moses sehen, er darf nicht mehr hineintreten in dieses Land. Das soll Josua für ihn tun, Gott nimmt ihn weg. Jetzt ist es Mose wichtig, noch einige kurze Informationen zu geben fürs Volk, dass dieser Einzug ins Land richtig geschieht. Können Sie sich das etwas vorstellen? Da möchte man Ratschläge erteilen. Was hätten Sie dem Volk Israel gesagt? Ein rechter Schwabe hätte gesagt, schaffet auch etwas. In dem Lande wird's euch nicht in den Schoß fallen. Ihr müsst die Hände nehmen, ihr müsst arbeiten. Das sind doch immer Ratschläge für die Bewohner der neuen Bundesländer. Nicht? Man muss schaffen. Andere würden sagen, nein, nein, sie sollen sich auch etwas Ruhe gönnen. Andere hätten gesagt, wichtig ist, seid einig, einig, einig. Haltet zusammen. Lasst euch nicht auseinanderspielen, das wird wichtig sein. Mose sieht dieses Land, da Milch und Honig fließt. Manche meinen immer, in der Bibel sei so gedacht, dass da Milch fließt, wie wenn die französischen Bauern ihre Milchkannen auf der Straße ausgießen, dass statt des dreckigen Jordanwassers Milch durch die Flussbetten schwimmt. Das ist ein Unsinn. Sondern da ist gemeint, dass dort Milch gibt, weil Kühe weiden, Weideland von der Wüste her betrachtet. Natürlich, dort gibt's Milch und dort gibt's Honig, weil es Wälder gibt. Dort gibt's wilde Bienenschwärme und wenn man in den Baumstämmen sucht, dann kann man plötzlich von so einem wilden Bienenschwarm den Honig finden. Alles für diese Wanderer durch die Wüste, erstrebenswerte Güter. Was sagt Mose über dieses Land, da Milch und Honig fließt? Passt auf, dass euch dieses wunderschöne Land nicht zum Fluchland wird, dass es euch nicht zum Todesland wird. Ihr geht hinein und es kann furchtbar werden, es kann schlimm werden, ihr werdet verzweifeln und ihr werdet nichts von dem finden, was er erhofft. Für den Mose war es die Erfüllung aller Träume. Dafür hat er selbst den Hof Pharaos hergegeben, die ganze Schönheit der ägyptischen Kultur, alle Herrlichkeit dieses Landes am Nil. Jetzt will er in dieses Land doch eigentlich hinüber und er freut sich, das Volk darf hinüber. Und er sagt, wählt das Leben, wählt das Leben. Ich habe nur zwei Punkte. Es soll ein richtig lohnendes Leben werden. Ein richtig lohnendes Leben. Ich rede gern mit alten Menschen. 80-Jährigen, 85-Jährigen über ihr Leben. Und das ist wunderbar, wenn sie anfangen zu erzählen, die Alten. Oh, das war schön, als wir noch einen König Wilhelm hatten, als in der Hohenheimer Straße man noch Schlitten fahren konnte. Dann erzählen sie von Mutter und in diesem Haus bin ich sogar geboren. Ja, so haben wir eine ganze Reihe noch in unserer Gemeinde. Und dann erzählen sie von schweren Tagen, von Krieg und Kriegsangst. Und je länger sie erzählen, da merkt man, das Leben, auch wenn es köstlich gewesen ist, es ist Mühe und Arbeit gewesen. Was ist denn unser irdisches Leben? Manche sagen, ich wollte es gerade noch mal leben. Aber wenn man dann dran bohrt und sagt, wollen Sie noch mal die ganzen Kinderängste durchmachen? Die Lebensängste, die Enttäuschungen mit Menschen, das Böse, das ihnen zugefügt wird. Und sagen, nein, nein, da hätte ich keine Kraft mehr dazu. Und da wird auf einmal sichtbar, wie unser irdisches Leben ja nur, wie sagt die Bibel immer, wie ein Hauch ist. So wie jetzt sich die Fensterscheiben im Auto beschlagen, wenn sie die Heizung wieder richtig stellen, ist der Hauch weg. Unser Leben nur wie ein Schatten. Er flieht vor uns vorüber und ist wieder weg. Das kurze Menschenleben vergeht. Ja, ist das denn das lohnende Leben? Da sind auch viele ungläubige Leute heute im Suchen. Was ist denn das Leben? Deshalb sprechen die Politiker auch viel von der Lebensqualität. Kommt nicht bloß darauf an, dass man lebt, fragt sich nur wie. Aber die richtige Lebensqualität, ja von was hängt die ab? Dass man gute Arbeitsbedingungen hat, nette Kollegen, dass man soziale Sicherheit genießt, dass unsere Wohnsiedlungen ein wenig menschlicher werden, dass man netter miteinander umgeht, ist die Lebensqualität. Aber wir wollen nachfragen und sagen, ist denn das das Leben? Jesus ist sehr kühn aufgetreten. Und Jesus hat Menschen gesagt, ich bin gekommen, dass Menschen Leben haben und überfließende Fülle. Und da will man kritisch gleich protestieren und sagen, Jesus, du kannst doch ein Leben bieten. Leben ist doch für uns ausgelassene Freude, überbordende Ja, was ist das? Aktivität. Und Jesus, du hast doch nur so ein kurzes Leben gelebt. Ein Leben des Verzichts. Manche haben es missverstanden und haben gemeint, der Verzicht und die Armut, das wäre das wahre Leben. Ach, das sind törichte Leute. Gehen Sie mal in die Slums der Großstädte heute in der dritten Welt. Armut ist nicht Leben. Verzicht ist kein Leben. Und wer einmal gehungert hat, der sagt, das ist doch nicht Leben. Und Jesus hat uns gewiss nicht das zeigen wollen, dass Armut das Leben sei. Da muss ich Ihnen etwas erklären aus der Bibel. Im Griechischen gibt es zwei Worte. Und schon die alten Griechen, die nichts von Jesus wussten, haben ganz deutlich unterschieden zwischen Bios, das heißt Leben, also wie Biologie, und Zoe. Und da sagten schon die alten Griechen, das ist eine Gabe, die in dieses irdische, biologische Leben hineingelegt wird. Sie konnten es in ihrem Hellenismus noch gar nicht richtig ahnen. Sie suchten es in der Erkenntnis ihrer Gedanken, in der Philosophie, dass doch irgendwo noch ein Lebenssinn sein müsse. Und alle unsere Zeitgenossen, die suchen ja nach irgendeinem Lebensinhalt. Sie fühlen das und sagen, meine Familie ist mein Lebensinhalt. Oder nur Arbeit ist mein Leben. Dafür lebe ich, das erfüllt mich. Oder ich möchte im Leben zu was bringen. Ich möchte für meine Kinder sorgen, die sollen es mal besser haben. Und Jesus zeigt an sich, was das Leben ist. Dass man das Leben lebt, das der Tod nicht zerstören kann. Selbst als sie Jesus ans Kreuz nageln, da wird Jesus auferstehen, weil er ein Leben trägt, das niemand zerstören kann. Und selbst in der Armut leuchtet das Leben, dass selbst die Reichen kamen und sagten, wie der Zachäus, Mensch, du hast was, das suche ich. Ich bin interessiert, ich wollte dich gern sehen. Da kamen die Frommen damals und saßen mit Jesus wie der Nikodemus eine Nacht lang zusammen und sagten, was ist denn bei dir das Leben? Und Jesus sagt, ihr müsst das Leben völlig neu empfangen. Ich habe ja so eine Freude an meinen vier Enkeln und ich kann das so miterleben, wie das ist, wenn ein Kind geboren wird, das Warten darauf, das Beten für das Kind. Es ist eine große Freude für Eltern, wenn sie sehen, das Kind, das kann seine Gliedmaßen bewegen, das Kind reagiert, es ist gesund von Gott geschaffen. Und das Kind wächst heran und kann seine Sinne gebrauchen und das kann sich entwickeln, das ist das Leben. Aber dann wissen wir alle, dieses Kind muss sein Leben dennoch einmal ganz neu ergreifen, in einer Neugeburt. Man kann sein altes Leben nicht einfach abbrechen mit seiner dunklen Geschichte, sondern man muss mit Christus noch einmal neu dieses Leben ergreifen, sodass Christus das wird, was das Leben ist, die Mitte meines Lebens, dass er mein Ich regiert, meine Gedanken und meine Sinne, dass er über mich bestimmt und dass ich das Leben empfange, dieses neue Leben, das ist schon das ewige Leben, das auch nicht ausgelöscht wird, wenn ich einmal sterbe. Es war dem Mose wichtig, schon damals, dass doch die Israeliten in diesem gelobten Land, auf das sie so lange gewartet haben, dieses Leben finden. Wie oft sagen wir das hier bei den Taufen? Mög das Kind doch dies ergreifen. Es ist mir schwer, wenn die Taufe missverstanden wird als ein Deckel der Bosheit, dass man sagt, jetzt bin ich versichert mit christlicher Mitgliedschaft. Das soll doch ein Angebot sein, dieses neue Leben in Christus zu nehmen. Und die Paten und die Eltern müssen sich doch drum bekümmern. Wie kann dieses Kind das einmal ergreifen? Das Leben, das so unabhängig ist von äußeren Gütern und Dingen, die uns so oft beschäftigen. Ach, dass ihr dieses Leben finden möget, sagt Mose. Warum hat er denn so Angst? Er sieht dieses Land mit all den tollen Möglichkeiten. Da drin kann man Landwirtschaft aufbauen. Da kann man Industrie entwickeln, würden wir heute sagen. Da kann man investieren. Ist doch schön. Ich freue mich immer wieder, wenn junge Leute ihr Leben planen. Und Mose sagt, und es kann ein Todesland sein. Ein Todesland, wo jeder nur sich den Tod holt. Am Ende läppert sein Leben irgendwo aus und er hat nichts, was es hinaushebt über das Zeitliche. Vor ein paar Tagen hat uns eine liebe Frau besucht, die erzählte vom Heimgang ihrer Mutter. Die Mutter war erblindet. Sie war ganz an ihr Zimmer gebunden. Aber die uns das erzählt hat, die war ganz erfüllt und sagte, jeder Besucher, der kam, die hat nur geredet von dem, was sie täglich empfängt und wie sie sich freut auf das neue Leben mit Jesus. Da war gar nicht dieses Wehmütige, jetzt zerbricht mein Leben, jetzt habe ich schon diese körperlichen Beschwerden, jetzt wird das immer weniger, sondern sie war so voller Spannung auf dieses neue Leben, das in ihr schon begonnen hat und das sie ergreifen will. Wie hat Jeremia geklagt, als er oben in den Tempelgottesdiensten teilnahm, sagt, das ist doch nicht das, was Gott will. Ihr macht da nur so einen äußerlichen Ritus im Gottesdienst. Warum verlasst ihr denn die lebendige Quelle und sucht euch Brunnen, die doch kein richtiges Wasser geben? Und ich will heute so zu Ihnen reden, in Ihren Lebenskrisen, in Ihren Nöten, in denen Sie drinstecken, dass Ihnen heute Christus ganz neu begegnen will und Ihnen Leben geben will. In den Spannungen, in denen Sie leben, die Ihnen Gott oft auch gar nicht wegnimmt, in den gesundheitlichen Belastungen, die auf Ihnen liegen, dann ich habe das Leben begriffen. Und ich spüre, dieses irdische Leben ist immer ein Abschied nehmen. Immer ein Loslassen und Weiterziehen. Aber wir sind unterwegs, wie einst der Abraham, auf eine große neue Stadt. Und ich sehe das schon im Glauben. Ich gehe fröhlich meinen Weg. Was war dem Mose wichtig? Sie mögen doch diese Israeliten nicht so schäbige Weltbürger werden, die sich bloß einnisten in eine vergängliche Zeit. In dieses Land Kanaan, das ja Israel doch so viel bedeutet. In den zusammenhängenden Reden sagt das Gott noch einmal deutlich, ich werde euch am Ende wiederbringen aus all den Völkern, in die ihr euch zerstreut habt. Das ist die Geschichte Israels. Aber wichtig ist mir, dass ihr nicht bloß hier in diesem Land der Verheißung Wurzel schlagt, sondern dass ihr das Leben ergreift, das wirklich wichtig ist. Das sollt ihr finden. Das ist das Entscheidende. Dieser heutige Bußtag hat ja eine merkwürdige Geschichte. Ja, früher waren das die Landesfürsten, die hatten die Idee, weil sie wussten, dass in ihrer Lebensgestaltung nicht alles so sauber war, haben sie gesagt, nun müssen die Untertanen mal tüchtig für uns büßen. Also, das kann man ja nicht. Man kann ja nicht für die anderen büßen. Aber bei uns heute ist dieser Trugschluss noch so verbreitet. Bei uns ist das sogar in den Kirchen gang und gäbe, dass man so tut, als ob wir Buße tun könnten für die Sünden unserer Vorfahren im letzten Jahrhundert, die soziale Frage vielleicht nicht richtig erkannt haben. Oder dass wir Buße tun für die Sünden unserer Väter im Dritten Reich. Kann man für andere Buße tun? Ich meine, Buße tun kann man nur für sich selber. Das ist eine Entscheidung, die man fällt und sagt, ich will das Leben ergreifen. Ich will zupacken, wenn Gott mir heute das Leben gibt. Und darum ist der Bußtag nicht das, was manche der Landesherren einst ihm aufdrücken wollten, sondern für uns ist es ein Tag der Einladung, wählt das Leben. Aber jetzt mein zweiter Punkt. Man muss dann eindeutige Entscheidungen treffen. Eindeutige Entscheidungen. Mose spricht vom Wählen. Wählen Sie gerne. Es gibt auch eine Wahlmütigkeit bei uns treuen Bundesbürgern. Ich finde es ja immer ein bisschen frustrierend. Da hat man mühsam seine Stimme abgegeben, verlegt extra den Sonntagsspaziergang. Aber wenn man dann abends vorm Fernseher hockt, 6:10, dann machen die einen Umschlag auf und sagen genau, wie das ausging, bevor die meine Stimme überhaupt gezählt haben. Wissen die schon, wie das ausging? Durch Hochrechnungen, denke ich, da muss man ja in Zukunft kaum mehr wählen. Auf meine Stimme kommt es ja gar nicht mehr an. Verstehen Sie, wie das ist bei den Hochrechnungen? Na gut. Aber bei der Wahl, von der Mose spricht, da geht es um ihre Stimme. Da geht es genau um ihre Stimme. Bei unseren modernen Wahlen, da könnte man in Zukunft, um Geld zu sparen, nur noch einen repräsentativen Querschnitt wählen lassen. Man käme so ziemlich aufs gleiche Ergebnis. Aber bei der Wahl, da geht's um mich. Bei der Wahl, da geht's um mich. Das ist meine Lebensentscheidung. Und Mose sagt, pass mal auf, ihr fällt die Lebensentscheidung mit eurem Tun, mit eurem Lebensgestalten, so wie ihr das macht. Und er sagt, pass mal auf, wie ihr eure Ehe führt, wie eure Einstellung zum Geld ist, wie ihr mit euren Feinden umgeht,
die heimlichen Gedanken, die euer Herz bewegen und die dunklen Dinge, die durch eure Sinne streichen. Wie gehst du mit deiner Zunge um? Wie ist dein Reden? Redest du Böses in deinem Munde? Das ist doch letztlich der Tod. Das zerstört doch unsere Familien. Das macht doch unsere Welt zur Hölle. Darum ist das so schwer. Sünde ist ja nicht irgendwo ein Lustabenteuer. Sünde ist doch immer etwas, was mein Leben vergiftet. Wir, die wir heute so sensibel geworden sind für Umweltschäden, wie kann ich überhaupt leben, ohne mein Leben nicht in Einklang zu leben mit dem Schöpfer, der mich geschaffen hat? Drüben im Gemeindehaus müssen wir immer aufpassen, dass wir all die verschiedenen technischen Errungenschaften, Lüftung und Heizung, richtig warten. Da gibt es Bedienungsanleitungen. Nun kann man sagen, ich drehe den Hebel so oder anders und ich mache das nach meinem Gutdünken. Dann ist das in kurzer Zeit kaputt. Wenn Sie Ihr Auto nicht richtig warten, wenn Sie nicht das richtig nach der Gebrauchsanleitung gebrauchen, geht das nicht. Bei den technischen Instrumenten ist das schon so empfindsam, wie viel mehr bei unserem kostbaren, sensiblen Menschenleben. Wie wollen Sie das richtig leben, ohne im Eingang zu leben? Jetzt sagen Sie, mit der Natur, nein, mit dem Schöpfer. Mit der Planung des großen Spezialisten, der mich gewollt hat, der mich gemacht hat. Wenn Kinder heute aufwachsen, ohne dass sie diesen Gott kennen, der sie gemacht hat, ohne dass sie ihn lieben, dann werden sie mit dem Leben gar nicht fertig, sondern sie werden in diesem Leben scheitern und es wird ein Todesleben für sie werden. Ein Leben, das sie zerbricht, das ihnen zum Ekel wird. So sagt Gott, ich werde es euch unter den Händen zerbrechen lassen. Ihr werdet nichts von dem finden, was er sucht, wenn er es ohne mich lebt, wie Gott das so rigoros sagen kann. Und sagen Sie jetzt bitte nicht das Alte Testament, das hat extra Paulus noch einmal bestätigt, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, das sind Menschen, die durch Gott Vergebung erlangt haben, so wie es uns zugesprochen wurde beim Abendmahl, die wissen, wir haben eine Wegmarkierung für jeden Augenblick unseres Lebens, wir haben das Wort Gottes und wir können Schritt um Schritt gehen mit dem Gotteswort. Sie müssen sich an dieses Gotteswort binden, es muss Ihnen zur Leitung werden auf dem Wege. Man erlebt das manchmal, wenn man Leute hat, die nach einem Weg fragen, dann sage ich immer, gucken Sie mal, hier ist die Landkarte. Ich zeige Ihnen kurz einen Stadtplan, wie Sie da hinkommen. Sagen, oh, ich brauche keinen Stadtplan. Ich finde es dann schon. Das sind die Leute, die erst 3 Stunden später ankommen, weil sie es bestimmt nicht finden. Die meinen immer, sie kriegen es dann mit ihrem Kopf wieder hin. Und dann verlieren sie sich im Geflecht der vielen Straßenbezeichnungen. Ich kann mich nur an Gottes Weisungen binden. Wissen Sie, was die Bibel sagt? Deine Mahnungen sind mein Ratgeber. Heute für moderne Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts. Wenn Sie wissen wollen, wie führt man eine glückliche Ehe, gucken Sie in der Bibel. Nirgendwo kriegen Sie so tolle Anweisungen. In den Geschichten der Väter, was die alles falsch gemacht haben, in den Weisungen der Bibel. Wie kann ich meinen Weg gehen? Wie lebe ich gut mit Mitmenschen zusammen? Hat Jesus völlig klare Weisungen in der Bergpredigt erlassen. Jeder Mensch, der etwas Großes erzielen will in seinem Leben, muss sich fest an etwas binden. Wenn einer heute an der Uni wissenschaftlich weiterkommen will, dann muss er Tag und Nacht sich diesen Zielen verpflichtet wissen. Wenn er da wochenlang bloß irgendwo sich rumtreibt und Urlaub macht, dann kommt er nicht ans Ziel. Wenn einer ein guter Sportler werden will, muss er trainieren, Jahr um Jahr und Jahr und immer weiter und muss diesem Ziel sich verpflichten, verbindlich. Können Sie auch alle Lebensgebiete machen, wenn einer ein guter Kaufmann werden will, dann muss er abends und noch bis in die Nacht hinein arbeiten, damit er vorwärts kommt, sonst wird's nichts. Er muss seinen Zielen verpflichtet sein. Meinen Sie, dieses seichte Evangelium, das so viele Menschen sich zu eigen gemacht haben, das ja nicht mit der Bibel übereinstimmt, das hätte überhaupt eine Verheißung, gar keine. Wenn Sie Christ sein wollen, müssen Sie mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung leben. Das Wort ist dir nahe. Mose sagt, ihr müsst nicht in den Himmel hinaufklettern, um es erst runterzuholen. Es ist in deinem Munde. Du hast in deinem Ohr, du hast bei dir, ist dieses Wort für Sie täglicher Begleiter. Und jetzt fügen wir noch hinzu, dieses Wort ist ja in Jesus noch einmal ganz sichtbar zu uns gekommen. Und wir sind so froh, dass uns Jesus nicht nur ein Gesetzeslehrer ist, sondern dass er uns dieses Gesetz und dieses Wort ins Herz schreibt und unser Herz umwandelt und uns zu Menschen macht, die in seinen Geboten wandeln, aus lauter Liebe, dass es uns Freude macht. Und auf einmal kommt diese Erkenntnis da, wo wir Jesus aufnehmen in unser Leben. Ja, das ist doch wirklich Geschenk, was uns Gott gibt. Ich darf mein Leben ganz neu ergreifen. Ein Leben, das auf die Ewigkeit zuläuft. Ein Leben, das alternativ gelebt ist, nicht so wie die anderen Leute. Ich bin zwar mit beiden Füßen Bürger dieser Welt, aber ich lasse mich nicht bluffen und blenden von den Lebenszielen um mich herum, sondern ich lebe mein Leben als lohnendes, reichmachendes Leben nach dem Wort Gottes. Hat Ihnen der Teufel das vielleicht verleiten können und vermiesen können, sagen können, was, du möchtest so ein Leben leben, so wie die anderen spotten, was ist denn das, ein Leben nach dem Wort Gottes? Wir können nur sagen, das Leben, wo man fröhlich gehen kann, Genuss ohne Reue, wo man keine Entscheidung revidieren muss. Wer mit dem Wort Gottes lebt, wer mit Jesus lebt, kann seine Straße fröhlich ziehen, was auch kommt. Amen.